Grüß Gott und willkommen in unserer Katechismusreihe, sagt Ihnen heute wieder Monika Bargett. Schön, dass Sie bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. In unserer Sendung heute fragen wir nach, woran man Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben, eigentlich im Alltag erkennt. Einen leuchtenden Heiligenschein auf dem Kopf haben solche Menschen eher nicht. Aber sicher haben sie sich schon einmal gewundert, wes Geistes Kind ihr Nachbar eigentlich ist. Oft sagen wir auch im Streit zu einem anderen Menschen, du bist ja wohl von allen guten Geistern verlassen. Ob und wenn ja, welcher Geist uns erfüllt, das beschäftigt uns also unbewusst auch im Alltag und hat unsere Sprichwörter beeinflusst. Mehr dazu, welche Gaben und Früchte uns der Heilige Geist schenkt, das hören Sie heute in dieser Sendung von Pfarrer Eckehard Edel aus Alzenau. Grüß Gott und willkommen zu dieser Sendung, Pfarrer Edel.
Ja, grüß Gott, Frau Bargett.
Pfarrer Edel, Sie sind unter anderem in der charismatischen Erneuerung tätig. Das heißt, Sie arbeiten in einer Laienbewegung, in einer neuen geistlichen Bewegung mit, die besonders auf die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes schaut und vertraut. Sind eigentlich diese Gaben des Heiligen Geistes irgendwie vergleichbar mit genetischen Anlagen, mit Talenten, die man von Geburt an mitbekommt?
Ja, wenn wir von den Aussagen der Heiligen Schrift ausgehen, und das sollten wir eigentlich immer, wenn wir Fragen des Glaubens überlegen, dann kann man so sagen, der Mensch in Christus, er ist durch die Macht Gottes mit großen, kostbaren Gaben und Verheißungen beschenkt. Und das schreibt der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief. Und Gott hat uns deswegen beschenkt, damit ihr der verderblichen Begierde, die in der Welt herrscht, entflieht und an der göttlichen Natur Anteil erhaltet. Also wir haben von Geburt aus die menschliche Natur. Gott aber schenkt uns durch Taufe und Firmung Anteil an der göttlichen Natur. Und da gibt es tatsächlich Vergleiche mit den genetischen, also das heißt von Geburt her kommenden Gaben. Im Römerbrief heißt es, alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Und bei dem Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus selbst, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn also jemand in Christus ist, schreibt Paulus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die alte Schöpfung, um das nochmal so zu sagen, ist wie ein Schattenbild der neuen Schöpfung. Darum gibt es eine ganze Reihe von Parallelen. Unter anderem eben auch eine neue Art von genetischer Prägung mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen.
Wenn nun in einer Familie die Eltern besonders musikalisch oder sportlich sind, dann besteht auch die Hoffnung, dass die Kinder gute Musiker oder Sportler werden. Sind denn nun alle diese Gaben, gut singen können, gut tanzen können, sportlich sein, auch automatisch Gaben des Heiligen Geistes?
Ja, da muss man ein klein bisschen unterscheiden. Die natürlichen Talente, die Sie auch schon angesprochen haben, sind jedem Menschen als Erbe von den Vorfahren her angeboten und angeboren. Zum Beispiel die Musikalität oder andere künstlerische Begabungen, auch die Fähigkeit, schnell Fremdsprachen zu lernen oder mathematische Fragestellungen schnell zu durchschauen. Allerdings muss jedes Talent geübt und ausgeübt werden, sonst bleibt es unentwickelt und nützt gar nichts. Natürliche Talente sind also sinnvolle Fähigkeiten, die uns unser irdisches Leben erleichtern und bereichern. Die Gaben des Geistes aber richten sich über das natürliche, vergängliche Leben hinaus auf das ewige Leben und helfen uns jetzt schon, im Kontakt und in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist der Unterschied. Also zum Beispiel Glaube, Hoffnung, Liebe und andere dieser Art sind Gaben, die uns auf Gott ausrichten.
Ich habe eben schon gesagt, dass Sie als Priester auch in der charismatischen Erneuerung tätig sind. In diesem Namen charismatische Erneuerung steckt das Wort Charisma, das im Kontext Gaben des Heiligen Geistes oft verwendet wird. Was genau bedeutet denn dieses Wort?
Ja, also dieses griechische Wort Charisma, in der Mehrzahl Charismen, bedeutet eine Gabe, ein Geschenk, das aus Wohlwollen gemacht wurde. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. So gesehen ist jede Gabe Gottes an uns ein Charisma. Wir bezeichnen aber in der Sprache des Glaubens eine bestimmte Art von Gnadengaben als Charisma. So lesen wir zum Beispiel im Konzilstext im Vatikan II über Dienst und Leben der Priester im Abschnitt 9 folgendes. Die Priester sollen die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind, also in ihrer Gemeinde. Und die vielfältigen Charismen der Laien, schlichte wie bedeutendere, mit Glaubenssinn aufspüren, freudig anerkennen und mit Sorgfalt hegen. Unter den Gaben Gottes, die sich reichlich bei den Gläubigen finden, verdienen die eine besondere Pflege, die nicht wenige zu einem intensiveren geistlichen Leben anspornen. Ebenso sollen die Priester vertrauensvoll den Laien Ämter zum Dienst in der Kirche anvertrauen, ihnen Freiheit und Raum zum Handeln lassen, ja, sie sogar in kluger Weise dazu ermuntern, auch von sich aus Aufgaben in Angriff zu nehmen. Damit ist eigentlich die ganze Palette dessen beschrieben, was ein Charisma ausmacht und wozu es gegeben wird. Paulus schreibt über die von Gott geoffenbarten Charismen unter anderem im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel: Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Und in Bezug auf seinen und des Apostels Petrus Dienst spricht der Apostel Paulus ausdrücklich von einer charismatischen Gabe des Dienstes. Denn er schreibt, Gott, der Petrus die Kraft zum Aposteldienst unter den Beschnittenen, also unter den Juden, gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter den Heiden. Und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Bei diesem Wort Gnade habe ich noch einmal im griechischen Text nachgeschaut. Da steht tatsächlich da Charin, also das ist das Charisma. So können wir also schon sagen, dass die verschiedenen Gnadengaben, die Charismen, als Dienstgnaden eine besondere Bedeutung haben in der Kirche.
Die charismatische Erneuerung möchte also die Gaben Gottes in der Kirche stärken. Warum brauchen denn diese Gaben heute eine Erneuerung? Haben wir sie vergessen im Laufe der Jahrhunderte?
Ja, es ist also, ich weiß nicht, ob man sagen kann, vergessen, aber es ist so, im Laufe der Kirchengeschichte kommen immer wieder mal die einen oder anderen von Gott geoffenbarten Geschenke und Gaben in einer besonderen Weise zum Zuge oder gehen in den Vordergrund. Wir dürfen ja nicht vergessen, nach der Reformation hat die Kirche sich, möchte mal sagen, aufs Ganze gesehen ein bisschen eingeigelt. Ja, das war eine Kampfsituation und man hat einfach Stabilität gesucht und an Traditionen festgehalten und einiges festgezurrt. Und dabei ist dann natürlich einiges an Lebendigkeit, was in der Kirche ja immer vorhanden ist, zu kurz gekommen. Und jetzt in der neueren Zeit wurden einfach wieder diese Gaben in einer besonderen Weise entdeckt. Im vorletzten Jahrhundert hat Elena Guerra, die selig gesprochene Ordensfrau aus Lucca in Italien, hat also dem Papst Leo XIII. 12 Briefe geschrieben und ihn dringend gebeten, aufgrund einer Offenbarung, die sie bekommen hatte, die Kirche wieder ganz neu mit den Gaben des Heiligen Geistes vertraut zu machen. Das heißt, die Kirche wieder in das Gebet im sogenannten Obergemach hineinzuführen. Das ist also der Abendmahlsaal, wo die Jünger mit Maria zusammen und den anderen Frauen 9 Tage hindurch gebetet haben, von der Himmelfahrt Christi an bis zur Sendung des Geistes. Und das heißt also, es ist schon eine lange Vorbereitungszeit bis jetzt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dieser Aufbruch der Erneuerung auch durch die Charismen erfolgt ist.
Welche Gaben gibt es denn konkret? Welche Gaben des Heiligen Geistes? In der Bibel werden einige genannt. Welche sind das denn?
Ja, es werden da ziemlich viele Gaben genannt. Die hervorragenden sind einmal Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das, was wir durch die Sakramente Taufe empfangen. und dann durch das Sakrament der Firmung besonders Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Also diese Gaben empfangen wir. Es sind sakramentale Gnaden. Insgesamt also 10. Wir nennen sie auch heiligmachende Gnaden, weil sie in uns unsere innere Gestalt wie in Form einer Neuschöpfung verändern und uns dem heiligen Gott ähnlich machen, nämlich Christus, dem Menschgewordenen. Darum heißen sie also heiligmachende Gnaden. Diese Gaben dienen nur der persönlichen Heiligung des Einzelnen. Davon unterscheiden wir die Charismen, die Dienstgnaden, die zum Teil ähnliche Namen haben, aber nur zum Dienst an den anderen gegeben werden. Also ein Charisma bekommt man nicht deswegen, weil man besonders heilig lebt oder ein besonders hervorragender Mensch ist, sondern weil Gott einfach einen Menschen ergreift durch diese Gnade, um einen Dienst in der Kirche zu leisten. Das ist also keine besondere Auszeichnung, sondern jeder getaufte und gefirmte Christ braucht Charismen, wenn er entsprechend dem Auftrag Christi innerhalb der Kirche und darüber hinaus einen Dienst leisten will. Also, ich habe das schon mal erwähnt, der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief im 12. Kapitel ab Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich es viele sind, einen einzigen Leibwesen, so ist es auch mit Christus. Wenn wir das so hören, dürfen wir nicht vergessen, dass diese Gaben nicht wie kleine Kraftpakete sind, die wir nun nach Belieben einsetzen könnten. Im Gegenteil, durch diese Gaben ergreift uns Christus, weil er durch mich einen Dienst leisten möchte. Ich muss also mit der Gabe immer die Bereitschaft zu einem vollkommenen Gehorsam verbinden. Wieder ist es der Apostel Paulus, der uns hier deutliche Hinweise gibt. Er schreibt im Brief an die Galater: Ich aber bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine typische Haltung für den Empfang und die Ausübung eines Charismas. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und Christus möchte durch mich handeln. Und dazu braucht er, Christus, die Charismen, die er mir gibt.
Es gibt also einen Unterschied zwischen Gaben des Geistes, die zunächst der persönlichen Heiligung dienen, und sogenannten Dienstgaben. Im Titel unserer Sendung haben wir auch zwei verschiedene Worte unterschieden, einmal Gaben und Früchte des Heiligen Geistes. Gibt es zwischen Gaben und Früchten auch einen Unterschied oder sind das Synonyme?
Nein, das sind keine Synonyme. Eine Frucht ist eben, ja, ich möchte es einmal so sagen, Christus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Eine Rebe, die Frucht bringt, schneidet der Winzer, mein Vater ist der Winzer, sagt er ja, damit sie mehr Frucht bringt. Und diese Früchte, die da gebracht werden, sind eben nicht die Leistung der Rebe, sondern sind Zeichen der Kraft des Weinstocks, an dem die Rebe hängt. Wenn die Rebe getrennt wäre vom Weinstock, würde sie keine Früchte bringen können. So ist es auch mit den Früchten des Heiligen Geistes. Sie kommen daher, dass wir an Christus hängen, dass wir mit Christus verbunden leben, dass er in meinem Leben das Sagen hat. Das ist das Entscheidende. Also werden viele Früchte genannt, zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit, alles das wird genannt von Apostel Paulus als Früchte des Geistes. Aber das kann in mir nur wachsen, nicht aufgrund meiner Anstrengung, sondern aufgrund meiner Hingabe an Christus. Das ist leider oft missverstanden. Die Menschen meinen, ich muss das produzieren, ich muss das machen und sind dann tief enttäuscht, wenn sie es nicht schaffen. Ich habe es wieder nicht geschafft, sagen sie dann. Nein, du kannst es gar nicht schaffen, sondern hingeben an Christus, ihm wirklich das Ganze überlassen und dann die Aktivitäten entfalten, die auf den Impuls des Heiligen Geistes hin Christus in mir bewirkt. Und dann kommen diese Früchte zum Vorschein. Denn auf diese Früchte ist ja dann der Mensch auch nicht stolz. Wenn ich stolz bin auf irgendeine geistliche Leistung, weiß ich genau, dass das nicht vom Heiligen Geist kommt, sondern dass das wirklich meine eigene menschliche Leistung war. Das ist dann nicht echt, sondern wenn ich eine echte Frucht in mir habe, bin ich nicht stolz, sondern dankbar und glücklich. Das ist was ganz anderes.
Kann man also sagen, dass die Gaben des Geistes zunächst unbewusst und unsichtbar im Menschen wirken und die Früchte dann das sind, woran auch andere Menschen erkennen, dass man in Christus und im Heiligen Geist lebt?
Das kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Denn oft ist es so, ich bemerke das ja auch in meinen Exerzitien, die ich halte und in vielen Seelsorgsgesprächen, dass Menschen zum Teil gar nicht wissen, welche Ausstrahlung sie haben an Freundlichkeit, an Liebe, an Geduld und so weiter. Das bemerken sie selber gar nicht, aber man spürt deutlich, in diesem Menschen ist einfach Gott am Werk, denn dieser Mensch lebt in der Hingabe. Und diese Hingabe wird hauptsächlich vollzogen bei der Heiligen Messe in der Eucharistiefeier, wo wir uns mit Christus zusammen in der Wandlung dem Vater aufopfern. Denn Christus opfert sich natürlich, er, das Haupt, mit all seinen Gliedern. Das heißt, er nimmt mich immer in sein Opfer hinein. Und wenn ich dem zustimme, dann werde ich in diese mystische Wandlung mit hineingenommen und werde auch dadurch Christus immer mehr verähnlicht. Wofür er mir dann auch natürlich sein Fleisch und Blut zur Speise gibt, was eine deutliche Bestätigung dafür ist.
Ja, danke schön, Pfarrer Edel. Sie haben eben schon erwähnt, dass wir auch auf die Früchte und Gaben des Heiligen Geistes nicht stolz sein sollen, weil sie von Christus kommen und nicht aus uns selbst. Das ist ein wichtiges Thema, über das wir gleich im zweiten Teil der Sendung noch näher ins Gespräch kommen wollen. Liebe Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Katechismusreihe heute zum Thema Gaben und Früchte des Heiligen Geistes. Wir sprechen mit Pfarrer Eckhard Edel aus Alzenau darüber, was die Gaben und Früchte sind, aber eben auch darüber, wie wir als Christen richtig mit unseren Gaben umgehen sollen. Unser eigener Beitrag dazu ist gleich das Thema des zweiten Teils unserer Sendung. Liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, Sie hören unsere Katechismusreihe, in der wir heute der Frage nachgehen, was versteht man unter den Gaben und Früchten des Heiligen Geistes? Mit Pfarrer Eckhard Edel, Exerzitienleiter und Priester, der auch in der charismatischen Erneuerung tätig ist, wollen wir uns heute über dieses Thema unterhalten. Im ersten Teil der Sendung haben wir schon geklärt, welche Gaben und Früchte in der Bibel erwähnt werden und was der Unterschied zwischen einer Gabe des Geistes und einer Frucht des Heiligen Geistes eigentlich ist. Zum Schluss des ersten Teils unserer Sendung sind wir auch auf das Thema gestoßen, dass wir richtig mit unseren Gaben umgehen und sie würdigen müssen. Pfarrer Edel, was mache ich denn, wenn ich Undankbarkeit in mir spüre, wenn ich also denke, der Heilige Geist hat mich benachteiligt oder ich habe die falschen Gaben erhalten?
Ja, also das kommt manchmal vor, dass Menschen so etwas denken. Wenn solche oder ähnliche Gedanken in mir aufsteigen, sollte ich unbedingt mit meinem geistlichen Begleiter sprechen. Das ist immer mein erster Rat. Es ist nämlich so, dass kein Christ allein als Christ wirklich leben kann. Wir sind nur in Gemeinschaft fähig, den Glauben zu leben. Schon im Vaterunser fehlt das Ich. Es geht nur im Wir der Kirche, des Volkes Gottes, des mystischen Leibes, der Jüngerschaft Christi. Er selbst, Jesus, sandte seine Jünger zu zweit aus in alle Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Das ist eine Antwort auf diese gestellte Frage. Die andere ist eine Gegenfrage. Kann Gott Fehler machen? Kann er sich irren oder mich täuschen? Das müsste man dann auch überlegen, wenn diese Frage auftaucht und man sich benachteiligt fühlt.
Muss ich mich denn auch in meinen Lebensentscheidungen immer nach den Gaben richten, die Gott mir gibt? Also sind Gaben wichtiger als persönliche Wünsche, Traumvorstellungen, die ich habe?
Also, das Wichtigste in meinem Leben ist immer der Wille Gottes, um den ich ja täglich im Vater unser bete. Dein Wille geschehe, das beten wir. Was meinen wir damit, wenn wir das sagen? Jesus tat dies auch, dass er den Willen Gottes in die Mitte gestellt hat. Das wird besonders deutlich in seinem Gebet angesichts des Leidens am Ölberg. Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Als Christ gehe ich in der Nachfolge Jesu, der jeden von uns auffordert, folge mir nach. Wenn der Herr will, wird er mir alle Gaben geben, die er braucht, damit ich seinen heiligen Willen vollziehen kann. Das hat damit zu tun, dass wir durch Taufe und Firmung von Gott in die Position seines Sohnes, Jesus Christus, hineingenommen sind und müssen uns entsprechend diesem geschenkten Sohnsein auch verhalten. Jesus sagt zum Beispiel bei Matthäus 11, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wenn ich mir schwer tue, irgendwie als Christ zu leben, muss ich sagen, wahrscheinlich versuche ich wieder aus eigener Kraft das zu tun, was ich nur als Geschenk von Gott empfangen kann. Das geht nicht. Sein Joch drückt nicht, seine Last ist leicht. Das geht aber nur, wenn ich wirklich in Christus lebe, in den ich ja hineingetauft worden bin. Mein Joch auf euch, lernt von mir, sagt er, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Von mir selbst aus kann ich nichts tun, sagt Jesus. Das steht bei Johannes 5. Ich richte, wie ich es vom Vater höre, und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es ist also immer der Wille des Vaters, der im Mittelpunkt steht für Jesus. Und weil wir in Jesus hineingetauft und hineingeführt sind, steht auch für uns, die wir in Jesus leben dürfen, der Wille des Vaters im Mittelpunkt. Er sagt zum Beispiel auch von dem, was er sagt, was er äußert, was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Darum sagen auch die Apostel zu uns, redet miteinander die Worte Gottes. Das heißt, lasst euch von Gott eingeben, was ihr miteinander reden sollt. Das ist keine Verarmung der menschlichen Sprechweise und der menschlichen Ausdrucksweise, sondern das ist eine Bereicherung. Das Leben wird viel reicher, wenn wir uns auf die Fülle dessen einlassen, was Gott uns zu sagen eingeben möchte, damit wir recht miteinander umgehen können. Jesus sagte zum Beispiel auch, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht, was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Ja, und das ist unsere Position, dass wir, dafür sind die Charismen da, dass wir mit dem Sohn auf den Vater schauen und das tun, was wir mit dem Sohn zusammen vom Vater her sehen und bekommen. Und dann sind wir in Christus. Wie oft sagt der Apostel, ihr seid in Christus, lebt auch in Christus. Also das ist eine sehr konkrete und sehr intime und sehr persönliche Lebensgemeinschaft, in die wir hineingetauft und hineingeführt sind. Wenn wir sie nicht wahrnehmen, leben wir so wie alle Menschen, die gar nichts von Gott wissen.
Ich wollte
gerade noch etwas ergänzen. Und zwar, wenn wir nämlich die Gaben eigenmächtig einsetzen, zum eigenen Ruhm und zur eigenen Ehre, dann erleiden wir Schaden. Ganz krass ist das nach Apostelgeschichte 19 den 7 Söhnen des Skäuers passiert. Da lesen wir nämlich, der Skäuers war ein jüdischer Priester Und da heißt es in Apostelgeschichte 19, auch einige der umherziehenden jüdischen Beschwörer versuchten, den Namen Jesu des Herrn über den bösen Geistern und Besessenen auszurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das taten 7 Söhne eines gewissen Skoyas, eines jüdischen Oberpriesters. Aber der böse Geist antwortete ihnen, Jesus kenne ich und auch Paulus ist mir bekannt, doch wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist hauste, sprang auf sie los, überwältigte sie und setzte ihnen so zu, dass sie nackt und zerschunden aus dem Haus fliehen mussten. Also so schlimm wird es hoffentlich niemand von uns ergehen. Aber das ist einfach ein Zeichen dafür, wir können nicht eigenmächtig mit den wunderbaren Gaben, die Gott uns gegeben hat, umgehen. Wir müssen ganz im innersten Herzensgehorsam mit Christus bleiben.
Besonders Kinder und Jugendliche haben oft sehr hochfliegende Träume für ihr Leben. Sie möchten gerne berühmt und reich werden und es gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man seine eigenen Grenzen erkennt. Ist das auch im Glaubensleben so, dass man nach und nach wahrnehmen muss, dass nicht alle Gaben für einen bestimmt sind, dass man auch Zufriedenheit lernen kann im Glauben?
Es ist ja auch so, der Apostel Paulus beschreibt das also mit dem Bild auch vom Leib, wo jedes Glied einfach eine andere Aufgabe hat und wo ein Glied dem anderen dient. Also wenn ich mal aus meiner Praxis reden darf, ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, mit vielen Laien zusammen, die großartige Charismen haben, die ich nicht habe. Und ich freue mich an den Charismen der anderen, weil ich weiß, Gott will auch mir dienen durch die anderen. Und es ist einfach eine großartige Erfahrung, wie Gott alles so macht, dass es eine Harmonie ist zwischen denen, die also von Charismen beschenkt sind. Das gibt keinen Streit und keinen Neid. Wenn so etwas in mir aufkommt, dann weiß ich, dass in mir irgendwo die Lauterkeit Gott gegenüber fehlt, dass ich einen geheimen Vorbehalt oder einen Vorwurf Gott gegenüber habe. Und das ist immer schlecht. Dann stimmt bei mir selber etwas nicht, wenn da in mir so ein Neid aufsteigt.
Gibt es geistliche Übungen oder Gebete, mit denen ich das einüben kann, also liebevoll auf die Gaben anderer zu schauen und auch zu verhindern, dass ich neidisch werde?
Ich schlage immer vor, wenn Menschen also solche Sachen suchen, jedes Jahr mindestens einmal Exerzitien zu machen und nach Möglichkeit Exerzitien zu machen, die ein klein bisschen also auf die Erneuerung im Heiligen Geist ausgerichtet sind, wenn darum geht es. Es gibt verschiedene Weisen von Exerzitien. Exerzitien heißt ja einfach nur eine Einübung in das geistliche Leben oder besser gesagt Einübung in mein Leben in Gemeinschaft mit Christus. Darum geht es. Und es ist gut, wenn man also im Jahr einmal Exerzitien macht, weil man dann tatsächlich mal die Gelegenheit hat, 3-4 Tage intensiv sich mit diesen wunderbaren Geschenken und Gaben, die Gott einem jeden von uns ja gegeben hat, die wir Getauften gefirmt sind, neu zu konfrontieren und zu schauen, wo stehe ich eigentlich, wie weit benutze ich diese Gaben, wie weit lasse ich mich auch von Gott gebrauchen, wie weit bin ich als Christ wirklich gekommen bisher. Und es ist gut, wenn man immer wieder einmal so einen Moment der Ruhe einkehren lässt in seinem Leben, mal ganz abschaltet, mal kein Handy und nichts dabei hat, sondern einfach nur auf Gott schaut und in der eucharistischen Anbetung ganz besonders dann eben mit Jesus in ein sehr persönliches Gespräch kommt.
Sie als Priester haben ja besonders auch die Aufgabe, die Charismen Ihrer Gemeinde, also Ihrer Herde, die Sie als Hirte betreuen, zu wecken und zu fördern. Kann ich auch als Laie dazu beitragen, dass andere Menschen ihre Gaben entdecken und richtig leben?
Ja, das kann ich schon. Erstens mal durch Gebet. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Denn das Gebet öffnet wirklich die Fülle der Liebe und des Reichtums Gottes für eine Gemeinde. Da, wo gebetet wird, da kommt Gott mit uns weiter. Denn Beten ist immer ein Dialog. Ich spreche, aber ich höre auch. Und eigentlich kommen wir gar nicht zum Hören auf Gott, wenn wir nicht beten. Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollten beten und damit nicht aufhören, also ohne Unterlass zu beten. Das geht ganz gut, wenn man das einübt. Wir haben die Fähigkeit, wenn wir sprechen, gleichzeitig etwas anderes zu denken. Also das heißt, wir sind in der Lage, in verschiedenen Bewusstseinsschichten zu denken. Und so kann man sich angewöhnen, dass man in einer Schicht, sagen wir mal, der Denkmöglichkeiten, die ich habe, eigentlich ständig betet. Also das muss man aber einüben. Aber das geht wunderbar. Zum Beispiel mit dem Jesusgebet, was im Gotteslob auch steht bei Nummer 6, wo man mit dem Einatmen und Ausatmen, Herr Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, zum Beispiel betet. Ich habe das nach dem Krieg, als ich in der Landwirtschaft war, habe ich das also viel geübt, auf dem Acker sozusagen. Und dieses Gebet hat mich begleitet bis heute. Manchmal denke ich an gar nichts und plötzlich steigt dieses Gebet auf. Das heißt, diese innere Öffnung für Gott ist möglich. Wenn Jesus so etwas sagt, betet ohne aufzuhören, dann heißt das auch, ich gebe euch die Möglichkeit. Wir müssen diese nur entdecken. Jeder kann die für sich entdecken.
Die Gaben des Heiligen Geistes haben auch etwas mit der persönlichen Berufung zu tun, insbesondere auch mit Berufungen zum Ordensstand oder eben zum Priestertum. Wenn nun Menschen, Jugendliche gerade erst auf dem Weg sind, ihre Gaben und ihren Weg für das Leben zu entdecken, welche Formen von Exerzitien und Glaubenskursen helfen ihnen denn dann weiter?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich natürlich nicht alle im Kopf habe, aber ich würde solchen Jugendlichen vorschlagen, einmal im Internet nachzuschauen, bei der Homepage von der Erneuerung. Das ist einfach www.erneuerung.de. Und da sind auch immer wieder Exerzitien angegeben oder Treffen für Jugendliche, Einkehrtage, irgendwelche Fahrten und so weiter, wo man also sehr gut mit anderen Jugendlichen zusammen auf diesem Weg sein kann. Ich selbst halte im Jahr zweimal Jugendexerzitien zusammen mit Schwester Margareta in Bad Sodensalm-Münster im Haus Raphael. Auch das kann man im Internet sich anschauen. Da sind auch die Termine da und alle Möglichkeiten, die man hat, da hinzukommen. Es ist gut, einfach solche Exerzitien mitzumachen, weil man dann durch den Abstand von den gewöhnlichen Dingen sich mal ganz konzentrieren kann auf das, worauf es wirklich ankommt in unserem Leben. Denn alles, was wir tun und was wir machen, was wir haben, was wir produzieren, vergeht alles. Es bleibt nur das, was Gott in uns bewirken kann durch seine Gnade.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Edel, auch für diesen Hinweis. Wenn Sie, liebe Hörer, Interesse haben, bei Pfarrer Edel oder auch bei Schwester Margareta Exerzitien zu machen, dann stellen wir Ihnen den Link, den Kontakt zum Haus St. Raphael, natürlich ins Infofeld zu dieser Sendung. Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns gemeinsam darüber nachgedacht haben, was die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes sind und wie wir als Christen auch richtig damit umgehen und darum beten können. Gerne können Sie die heutige Sendung mit Pfarrer Edel aus Alzenau auch nochmals auf CD nachhören. Einen kostenlosen Mitschnitt bekommen Sie bei unserem CD-Dienst unter 08323 9675 120. Wenn Sie uns in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol oder einem anderen Land außerhalb Deutschlands zuhören, dann ist die Telefonnummer mit deutscher Vorwahl 0049. Dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Auch auf www.horeb.org können Sie die Sendung als Tondatei anhören im Podcast- und Downloadbereich. Wie gesagt, finden Sie einen Link zu Exerzitien mit Pfarrer Eckhard Edel dann im Infofeld zur Sendung in unserem Tagesprogramm. Wir stellen Ihnen dort auch einen Link zu einer Videokatechese mit Pfarrer Eckhard Edel ein. Pfarrer Edel, zum Abschluss bitten wir Sie noch um Ihren priesterlichen Segen, damit wir auch immer mehr aus den Gaben des Heiligen Geistes leben können.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde geschaffen hat.
Es segne, behüte und geleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Edel. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Danke Ihnen auch.
Einen gesegneten Tag wünscht auch Ihnen, liebe Hörer, Ihre Monika Bargett.